Deutschlandfunk Nova. Update.
Lügenpresse, Gutmensch, Volksverräter, das waren die Unworte der vergangenen Jahre. Seit heute ist die Liste mit irreführenden, diffamierenden und unangemessenen Begriffen um einen Eintrag reicher. Alternative Fakten ist das Unwort 2017. Dabei geht es nicht um den Begriff an sich, sondern darum, wofür er steht, nämlich Falschbehauptungen salonfähig zu machen, Meinungen zu lenken, Politik zu machen. Die Macht der Worte, das ist das erste Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Das deutsche Unwort des Jahres kam ursprünglich aus den USA. Erfunden wurden die Alternative Facts von Kellyanne Conway, Beraterin von US-Präsident Donald Trump. Benutzt hat sie den Ausdruck in einem Interview bei NBC News. Dort wurde sie gefragt, warum der Pressesprecher des Weißen Hauses widerlegbar falsche Angaben zur Zuschauerzahl bei der Amtseinführung des Präsidenten gemacht habe. Conway antwortete dem Moderator: Sie sprechen von falschen Behauptungen. Ich sage, der Pressesprecher hat alternative Fakten dazu vorgelegt.
What it, you're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that.
So wurden aus einer Lüge einfach alternative Fakten. Auch in Deutschland machte der Begriff dann schnell die Runde. Für die Jury um die Linguistikprofessorin Nina Janich steht er dabei für einen gefährlichen Trend, der besonders in den sozialen Medien zu beobachten ist.
Die Bezeichnung alternative Fakten ist der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen.
Bewusst falsche Informationen streuen, um damit Stimmungen zu erzeugen, Sachargumente durch nicht belegbare Behauptungen ersetzen, um öffentliche Debatten zu beeinflussen. Für die Unwort-Jury eine verbreitete Praxis, die durch den Begriff alternative Fakten aufgehübscht wird, um legitim zu erscheinen.
Wir wollen mit diesem Unwort wie mit allen eigentlich versuchen, einerseits zum Nachdenken über öffentlichen Sprachgebrauch anzuregen. Und alternative Fakten ist insofern ein bisschen ein Sonderfall, als es tatsächlich in Deutschland nicht um das Wort selbst geht, sondern um die Praxis, die man damit verbindet. Und das hat aber natürlich auch was mit Sprache und Kommunikation zu tun.
Die Sprachkritiker rügten auch noch zwei andere Begriffe. Zum einen Shuttle Service. Der Begriff wurde im Zusammenhang mit den Rettungseinsätzen für Flüchtlinge auf dem Mittelmeer benutzt.
Diese Hilfe wird mit dem Ausdruck Shuttle Service als eine Dienstleistung dargestellt, die Flüchtlinge erst zur lebensgefährlichen Flucht über das Mittelmeer ermuntere, was die Jury für zynisch hält.
Außerdem kritisierten die Sprachwissenschaftler den Ausdruck Genderwahn. Mit dem würden konservative bis rechtspopulistische Kreise Stimmung gegen Geschlechtergerechtigkeit machen. Das Unwort des Jahres wird seit 1991 gekürt. Ziel der Sprachkritiker ist es, das Bewusstsein und die Sensibilität für Sprache in der Bevölkerung zu fördern. Zumindest das dürfte ihr auch in diesem Jahr gelungen sein, denn im Netz wird heftig über das neue Unwort diskutiert.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Netz ist tief gespalten über die Entscheidung der Jury. Einige User posten unter dem Hashtag alternative Fakten Fotos von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Ablegung ihres Amtseides oder hämische Karikaturen zu minderjährigen Flüchtlingen. Aber es gibt auch andere Stimmen. Matthias Kai findet die Wahl von alternative Fakten nicht schlecht. Das passt ganz gut, weil es wirklich eine negative Entwicklung der heutigen Zeit beschreibt, dass man zu jeder Behauptung irgendwo auch einen Beleg finden kann. Christian Witt meint, das ist auf jeden Fall ein Wort, das die Diskrepanz zwischen veröffentlichter und gefühlter Realität gut beschreibt. Es ist damit sicherlich kein Unwort, sondern eines, das den Zustand unseres Gemeinwesens hinterleuchtet. Ralf T. schreibt, mit alternativen Fakten bezeichnet man gerne die Aussagen der politischen Gegner und geht davon aus, dass man sich selbst an Fakten hält. Was ein Blödsinn. Stefan Müller sieht es so. Alternative Fakten ist eigentlich eine gute Wortbildung. Zumindest ich assoziiere damit, dass wir dank Internet nicht alles als Fakten hinnehmen müssen, was uns Politik und Mainstream-Medien als Fakten verkaufen. Dass es jetzt als Unwort, also böse, hingestellt wird, zeigt nur wieder eine Art von unterschwelliger Zensur auf. Karl Münzel stellt fest, postfaktisches Denken und alternative Fakten machen die Erde wieder zu einer Scheibe. Und André Fox sagt, Kellyanne Conway hat es in einem Interview benutzt, danach hat man es kaum noch gehört. Ich hätte den Lobby-Slogan Wir brauchen vorgeschlagen.
Was sonst noch wichtig war?
Plastik ist zu einem weltweiten Müllproblem geworden, das Menschen, Meere und Umwelt bedroht. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, formuliert es so: Wir können nicht ohne Plastik leben, aber es wird uns umbringen, wenn wir nicht handeln.
We can't live without them. but we can be killed by them if we don't change our policies.
Neu ist diese Erkenntnis nicht, neu ist aber die Anti-Plastik-Kampagne der EU. Das Motto für ganz Europa soll lauten: verbessern, vermeiden, verwerten. Noch immer landen in der EU gut 70% der Plastikabfälle auf dem Müll oder direkt in der Umwelt, vor allem im Meer. Laut EU-Kommission gelangen jede Sekunde rund 700 Kilo Plastik irgendwo auf der Welt in die Ozeane. Das zersetzt sich dort in Mikroteilchen und landet irgendwann dann auch wieder im Menschen.
Die Vorstellung, dass wir inzwischen Mikroplastik atmen oder trinken, dass wir das Zeug inzwischen wirklich überall in jedem Lebewesen auf der Welt finden, selbst in Eisbären am Nordpol, die ist erschreckend. Aber einfach zu sagen, Plastik muss weg, das ist ja auch nicht umsetzbar. Deshalb müssen wir es hinbekommen, dass es einfach profitabel ist, Plastik zu recyceln und wiederzuverwenden.
Der Plan der EU-Kommission: bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen recycelfähig sein. Dafür soll auch nach neuen Stoffen geforscht werden. Neue Regeln sollen dafür sorgen, dass weniger Einwegplastik wie Strohhalme, Besteck oder Kaffeedeckel produziert wird. Und Mikroplastikpartikel in Kosmetika und Waschmittel sollen möglichst verschwinden. Von einer Plastiksteuer, wie sie EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger letzte Woche ins Gespräch gebracht hat, steht in dem Plan nicht. Letztes Jahr sind deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als im Jahr davor. Die Zahl der neuen Asylanträge ist gesunken. 186.000 Menschen haben eine Aufenthaltserlaubnis in der Bundesrepublik beantragt und damit rund 100.000 weniger als im Jahr davor. Und die Zahl bewegt sich exakt in dem Korridor, den Union und SPD in ihren Sondierungen für eine große Koalition festgelegt haben. Die mit Abstand meisten Geflüchteten kamen nach wie vor aus dem Bürgerkriegsland Syrien, dann folgten Asylsuchende aus dem Irak, Afghanistan und Eritrea sowie der Türkei.
Was noch wichtig wird:
mein Kopf war leer, mein Laden war auf, mein Schlüssel steckte, ich bin einfach nur hinten zur Hintertür raus. Bin einfach nur gerannt. Das nächste, an was ich mich erinnern kann, ist halt eben diese riesige Schuttwolke, die also dann hinter einem hergerollt ist. Wirklich wie in einem schlechten Hollywood-Film.
Fast 9 Jahre sind vergangen seit dem Einsturz des großen Kölner Stadtarchivs im Zentrum der Stadt. 2 Menschen wurden damals getötet. Das Gedächtnis von Köln, das größte Kommunalarchiv in ganz Deutschland, versank in Schutt und Staub, genauso wie mehrere Nachbargebäude. Der geschätzte Schaden 1,2 Milliarden Euro. Ursache für den Einsturz waren vermutlich die Bauarbeiten an einer U-Bahn-Strecke. Morgen beginnt vor dem Landgericht der Strafprozess um das Unglück. 5 Angeklagte müssen sich wegen fahrlässiger Tötung und Baugefährdung verantworten. Bei einem Urteil drohen Gefängnis- oder Geldstrafen. Fest steht, es wird ein Mammutverfahren werden. Die Liste der Zeugen und Gutachter ist lang, sagte Gerichtssprecher Jan Ort.
Es wird eine Vielzahl von Zeugen zu vernehmen sein. Die genaue Zahl kann man heute noch nicht sagen. Ich wage die Prognose, dass es über 50 sein werden. Und selbstverständlich werden auch sehr viele Sachverständige angehört werden.
116 Verhandlungstage sind angesetzt und die müssen auch genutzt werden, wegen der Verjährungsfrist.
Das Verfahren steht insoweit unter Zeitdruck, als dass am 2.3.2019 um 24 Uhr die sogenannte absolute Verjährung eintritt. Das bedeutet, wenn bis zu diesem Tag kein Urteil in der Sache ergangen ist, dann können die Angeklagten wegen der angeklagten Delikte nicht mehr strafrechtlich verurteilt werden.
Es ist nicht das einzige Verfahren. Im Zivilprozess fordern die Kölner Verkehrsbetriebe von den beauftragten Bauunternehmen Schadenersatz und Wiedergutmachung von rund 1 Milliarde Euro. Dürfen auch Lehrer aus Protest den Unterricht schwänzen? Mit dieser Frage muss sich morgen das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Konkret geht es um das Streikrecht für 4 verbeamtete Lehrer aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die hatten bei Streiks und Protestaktionen der Gewerkschaft mitgemacht und sollten als Strafe Bußgeld zahlen. Im Fall von Lehrerin Monika Dahl 1.500 Euro.
Die schwarz-gelbe Landesregierung wollte hier wohl abschrecken und ein Exempel statuieren und zeigen, Beamte sollen bitte schön zu Hause bleiben oder eben beim Dienst.
Nach bisheriger Rechtsauffassung gilt für Beamte ein generelles Streikverbot. Monika Dahl und ihre mitbetroffenen Lehrerkollegen argumentieren mit ihrem Grundrecht auf Streik. Wie das Gericht die Sache löst, ist unklar. Der Staatsrechtler Ulrich Battis sagt, so wie bisher kann es jedenfalls nicht bleiben.
Bisher hat das Bundesverfassungsgericht ganz hart, wie alle deutschen Obergerichte, gesagt, es ist ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums, dass Beamte nicht streiken dürfen. Ende der Durchsage. Das wird korrigiert werden müssen.
Eine mögliche Lösung: Beamte, die hoheitsrechtliche Befugnisse ausüben, also zum Beispiel Polizisten oder Soldaten, dürfen auch weiterhin nicht streiken, andere Beamte schon.
Und sonst in der Welt?
Die Küstenwache von Japan hat wieder ein Boot mit Toten im Meer entdeckt, die vermutlich aus Nordkorea stammen. Medienberichten zufolge sollen 7 Menschen auf dem Schiff gefunden worden sein. Seit Jahren werden in Japan vor allem im Winter immer wieder Dutzende Fischerboote mit Leichen an Land gezogen. Seit Anfang des Jahres waren es inzwischen 100 Schiffe, so viele wie lange nicht. Beobachter glauben an einen Zusammenhang mit den internationalen Sanktionen gegen Nordkorea wegen der Atom- und Raketentests des Landes. Viele Nordkoreaner müssen Hunger leiden und die Fischer eine Fangquote erfüllen. Weil sie aber vor der eigenen Küste nicht genügend fangen, fahren die Männer weit hinaus aufs Meer. Ihre Holzboote haben allerdings keine modernen Navigationssysteme. Außerdem sollen die Motoren in schlechtem Zustand sein und so treiben die Fischer hilflos auf dem Meer. In Indien gibt es ganz klar eine Klassengesellschaft. Es wird stark zwischen Arm und Reich unterschieden. Jetzt sollen die Armen auch noch andere Pässe bekommen. Das indische Außenministerium hat angeordnet, dass Menschen, die nur eine geringe Schulbildung haben und als billige Arbeitskräfte ins Ausland gehen, einen orangefarbenen Pass bekommen sollen. Alle anderen Inder behalten den blauen. Das Außenministerium sagt, dass es die Armen mit den gelben Pässen vor Ausbeutung im Ausland schützen und die Formalitäten an der Grenze vereinfachen will. Kritiker sagen, dass der Zweiklassenpass zu noch mehr Diskriminierung führen könnte.
Wissensnachrichten.
Und im Wissensgespräch sprechen wir heute jemanden frei, und zwar die Ratte. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Es geht um die Pest und, um es vorweg zu sagen, die Ratten waren gar nicht schuld. Also altes Bild, die Pest, die konnte sich nur so gut verbreiten wegen der vielen Ratten und ihrer Flöhe, aber das stimmt so nicht.
Genau, jedenfalls waren die Ratten wohl nicht die Hauptschuldigen. Forscher sagen jetzt im Fachmagazin PNAS, Schuld an der Ausbreitung im Mittelalter waren nicht die Ratten, sondern es waren die Menschen selbst.
Lass mich raten, weil unsere Vorfahren es in Sachen Hygiene nicht so hatten.
Ja, zumindest teilweise. Also zum Beispiel, weil die Menschen selten ihre Kleidung gewaschen haben, also viele Kleiderläuse zum Beispiel hatten. Es ist schon länger klar, dass sich darüber auch Krankheiten ausbreiten konnten. Und nach dieser Studie eben auch die Pest, die dann ab Mitte des 14. Jahrhunderts ein Drittel der Europäer umgebracht hat.
So, nur die Frage, wie kommen die Forscher jetzt darauf, dass sie dann sagen können, ja, die Ratte, die war es auf jeden Fall nicht.
Durch alte Daten, also die gibt es von einigen dieser Pestausbrüche im Mittelalter, weil Historiker über die Jahrhunderte immer wieder was zusammengetragen haben. Von insgesamt 9 Pestausbrüchen in Europa hatten die Forscher am Ende die Daten. Zum Beispiel von London 1563 mit fast 17.000 Toten durch die Pest bei 80.000 Einwohnern. Also fast jeder vierte Tod. Und bei jedem dieser Ausbrüche haben die Forscher dann geguckt, wie war der Verlauf und spricht das eher dafür, dass Menschenflöhe dahinter stecken oder doch Rattenflöhe.
Also sprich, man kann wirklich am Verlauf der Pest dann ablesen, wodurch die sich verbreitet hat.
Ja, offenbar geht das ganz gut. Die verschiedenen Flöhe vermehren sich nämlich auch unterschiedlich schnell, breiten sich dann unterschiedlich schnell aus. Der Menschenfloh beißt zum Beispiel ja, jetzt so und so viele Menschen, wenn die auf engen Raum zusammenlegen und überträgt dabei diesen Pesterreger, wie das im Mittelalter halt oft so war. Und wenn man dann vergleicht mit den Todeszahlen bei den Pestausbrüchen, dann zeigt sich, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass die Menschenflöhe und Läuse hinter der Verbreitung stecken und die Rattenflöhe können einfach nicht der Hauptverursacher sein.
Hauptverursacher, sagst du? Also so ganz unschuldig waren die Ratten dann auch wieder nicht?
Nein, nicht ganz unschuldig. Wahrscheinlich haben sie auch zu der Verbreitung beigetragen. Aber in 7 der 9 Ausbrüche, die die Forscher untersucht haben, haben die Ratten zumindest nur eine Nebenrolle gespielt. Übrigens auch, weil es ihnen selbst zu dieser Zeit gar nicht so gut ging. Das Klima in Europa war nämlich im Mittelalter so, dass sie sich ziemlich schlecht vermehren konnten.
Gut, weniger gefährlich als die Pest ist das Niesen. Und jetzt kommt auch die Warnung, wenn ihr niesen müsst, dann macht es bitte auch.
Ein Niesen zu unterdrücken ist nämlich eine ziemlich schlechte Idee, das sagen britische Forscher. Die hatten einen ziemlich skurrilen Fall. Ein 34-jähriger Mann musste niesen, wollte das unterdrücken und hat sich dann die Nase zugehalten. Und dieser unterdrückte Nieser war dann so heftig, dass er ein Loch im Rachen bekommen hat und tatsächlich eine Woche ins Krankenhaus musste.
Ziemlich unangenehm. Wie macht man es denn dann richtig mit dem Niesen? Also einfach laufen lassen.
Also die Ärzte sagen auf jeden Fall nicht die Nase zu halten, weil so ein heftiger Nieser richtig, richtig Druck hat, schon mal 150 km/h haben kann. Also am besten irgendwie in die Armbeuge niesen, damit man die Bakterien und Viren auch nicht verteilt.
Mathis Dirkes, jetzt müssen wir vom Niesen irgendwie zum Zucker kommen. Wie machen wir das?
Beides ungesund vielleicht.
Oh, super, okay. Also beides ungesund, aber beim Zucker, auch wenn das Niesen vielleicht nicht weniger wird, Zucker wird weniger. Erzähl mal.
Ja, also Zucker in den großen Supermärkten wird im Moment weniger. Aldi, Rewe, Lidl, Edeka und Co., die reduzieren gerade den Zucker bei ihren Eigenmarken. Ziemlich vorsichtig noch, weil sie halt nicht wissen, wie die Kunden das finden. Diese Woche soll zum Beispiel ein Schokopudding getestet werden, der dann in 3 Varianten im Regal steht. Das heißt also mit 20-40% weniger Zucker als normal. Verbraucherschützer sagen, ist erstmal eine gute Idee. Die fordern aber auch, dass es noch viel, viel weniger Zucker wird, der dabei gemischt wird.
Pest, Niesen, Zucker. Ein Mann, der alles dabei hatte, Mathis Dierkes, Dankeschön.
Wetter.
In der Nacht regnet es weiter oder es schneit. Achtung, es kann glatt sein. Außerdem bleibt es sehr windig. Richtung Osten lässt der Regen dann immer mehr nach. Die Temperaturen sinken auf 3 bis -2 Grad. Morgen weiter windig, Schneeregen, Schnee oder Graupelschauer. Ab etwa 300 Meter Neuschnee bei Temperaturen von maximal 2 bis 7 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.